kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer im großen Bild, liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazin und liebe Kongressbesucherinnen und Besucher auf dem Private Banking Kongress, wir haben das nächste Kongressgespräch. Ich begrüße ganz herzlich bei mir am Podcast sich Kai Brüning von der APO Asset Management. Willkommen, Herr Brüning.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Hammes. Freut mich sehr.
Ich freue mich auch. Wir sprechen über mein Lieblingsthema, über das Gesundheitswesen, über Pharmaaktien bzw. über Gesundheitstechnologie. Ich habe gerade schon gelernt, dass die Einordnung der Pharmaaktien nicht der Oberbegriff des Gesundheitswesens ist, sondern sozusagen der klassische Begriff im Bereich Medizin abdeckt. Aber das deklinieren wir gleich durch. Sie sind Portfolio Manager bei APO Asset Management. Wir kennen die APO Bank, wir kennen auch die Zielkunden der APO Bank. Vielleicht sagen Sie uns zu Beginn mal ganz kurz, was das APO Asset Management macht und warum naheliegenderweise ein Portfolio-Manager von APO Asset Management sich sehr gut mit Gesundheitsaktien auskennt.
Das ist ja eine Steilvorlage. Vielen Dank dafür. Also die APO Asset Management ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Apotheker- und Ärztebank und der Deutschen Ärzteversicherung. 70% gehören der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, dementsprechend 30% der Deutschen Ärzteversicherung. Und wir sind seit jeher die Deutsche Apotheker- und Ärztebank, ist die größte Genossenschaftsbank in Deutschland, die den Deutschen Apothekern und Ärzten größtenteils gehört. Und dementsprechend sind wir per Definition darauf fokussiert, den Gesundheitssektor zu kennen. Und aus unserer Kenntnis ging dann 2002 ist das erste Produkt aufgelegt worden, auch die logische Folgerung, dass wir die Kenntnis, die wir haben, auch in Anlageprodukte halt ummünzen können, sollten, wie auch immer. 2005 ist unser erster Flagship-Fonds, der APO Medical Opportunities, gelauncht worden. Ich bin 2011 zur Firma dazugestoßen, da waren wir noch recht klein. Da hatten wir knapp etwas über 50 Millionen in Healthcare Assets under Management. Wir sind in den letzten Jahren sowohl organisch als auch anorganisch schön gewachsen, sodass die Firma jetzt ad hoc knapp 3 Milliarden Assets under Management hat. Und davon ca. 1,7 Milliarden im Healthcare-Bereich. Und
Darf ich kurz nachfragen? So viel, weil Sie in diesem Bereich eine besondere Expertise haben und man dann sozusagen auch als nicht klassischer APO Asset Management Kunde auf Ihre Produkte zurückgreift?
Genau, also das war ein Grund. Wir hatten mit einem Fonds sind wir gestartet, haben eine Produktpalette, eine kleine Produktfamilie gegründet, die halt die verschiedenen Subsektoren, die verschiedenen Themen des Gesundheitssektors abbildet als Investmentthemen. Und dazu kam, ich habe eben von anorganischem Wachstum auch gesprochen, Medical Strategy, mit denen wir 2005 unseren Flagship-Fonds als Kooperationspartner aufgelegt haben, ist mittlerweile unsere Tochtergesellschaft. Mhm. Das heißt, wir sind ein Unternehmen mit zwei verschiedenen Investmentprozessen. Medical Strategy fokussiert sich auf Pharma und Biotech als Subsektoren. Wir in Düsseldorf fokussieren uns auf Medizintechnik, Laborausrüster, Dienstleister, Krankenhäuser, Technologie etc. etc.
Darf ich blöd nachfragen, ob Sie dann im Maschinenraum auch nicht reine Portfolio-Manager haben, sondern Medizinleute, das klingt jetzt so abstrakt.
Ärzte, Biologen.
aber genau, ja. also Spezialisten aus diesem Bereich, denn ich habe gelernt, dass die Bewertung von Biotech-Unternehmen für den klassischen CFA oder DVFA-Analysten mit Cashflows schwierig ist, weil er einfach nicht in der Lage ist, zu schätzen, warum denn wann welche Cashflows entstehen. Ja. weil die Entwicklungsstadien gar nicht so einfach sind zu prognostizieren?
Also ich habe 1999 angefangen und ich habe die ersten 10 Jahre meiner Karriere tatsächlich Biotechnologie auch gemacht, obwohl ich ausgebildeter Betriebswirt bin. Bei mir war es aber so, dass meine Frau halt aus der Forschung kommt und ich, wenn ich es nicht verstanden habe, auch zu Hause fragen konnte. Fakt ist aber auch, dass man sehr viel Statistik halt auch machen muss. Man muss klinische Studien einigermaßen auswerten können, man muss alte Studien vergleichen können, um da Aussagen treffen zu können. Von daher kann das wahrscheinlich auch ein Nichtwissenschaftler. Es ist aber richtig, dass es einfacher ist für einen für einen Mediziner betriebswirtschaftliche Kenntnisse sich anzueignen, als vermeintlich für einen Betriebswirt sich medizinische oder naturwissenschaftliche Kenntnisse anzueignen. Daher ist das Team in München hauptsächlich ausschließlich mit Naturwissenschaftlern besetzt. Also wir haben da nur Mediziner und Biologen, die sich halt die Pipelines der Unternehmen angucken und dementsprechend ihre Investmententscheidungen auf Wahrscheinlichkeiten ausrichten, wie klinische Studien ausgehen, wie eine Produktzulassung verläuft, etc. etc. Im Medizintechnikbereich, im Dienstleisterbereich ist halt mehr betriebswirtschaftlich ausgerichtet. Da kommt es dann eher auf klassische Kennzahlen an. Und wir in Düsseldorf, das Team ist halt nicht nur Betriebswirte, aber weniger Naturwissenschaftler.
Verstehe. Okay, also Sie sind mit allem ausgestattet, personell, was gebraucht wird, um das breite Spektrum abzubilden. Dann lassen Sie uns nochmal gleich einsteigen. Wenn wir das Gesundheitswesen aufteilen in verschiedene Sektoren, uns mal orientieren wollen und auch diese verschiedenen Sektoren ja im Lauf eines Konjunkturzyklus, im Lauf eines Investitionszyklus, eines klassischen Aktienselektors völlig unterschiedlich funktionieren. Der Pharmasektor wird ja immer so als der nichtzyklische Bereich gesehen, abhängig von der Visibilität von irgendwelchen Entwicklungspipelines bei den großen Pharmaunternehmen, mal höher, mal niedriger bewertet. Momentan gibt es, glaube ich, einige, die sich eine höhere Bewertung wünschen würden und auch eine längere Produktpipeline wünschen würden. Daneben gibt es Medizintechnik, es gibt Biotechnologie. Das Narrativ, dass die Biotechnologie irgendwann von dem klassischen Pharmabereich aufgekauft wird und dann dort aufgeht, das ist, glaube ich, nie so eingetreten, merkwürdigerweise. Vielleicht in Teilen, aber das können Sie gleich so ein bisschen richtigstellen. Und dann gibt es eben viele kleine technologische Elemente, die irgendwann die Technologiebranche und die Pharmabranche oder das Gesundheitswesen zusammenbringen werden. Da gehen wir auch noch gleich drauf ein, wenn nämlich die Technologisierung von Messdaten in den Bereich Big Data reinreicht und dann irgendwann die Frage ist, wer hat eigentlich das Sagen über die Daten? Google oder Roche? Oder um jetzt mal irgendwelche blöden Namen zu nennen, die das sein könnten. Ich habe das immer ganz diffus aufskizziert, aber vielleicht helfen Sie uns einfach mal ein bisschen, diesen Bereich zu ordnen. Der ist sehr komplex. Ich glaube, der ist im Portfolio enorm wichtig. Und er ist, was die Reliabilität von bestimmten Aktien im Konjunkturverlauf und in verschiedenen Aktienphasen angeht oder Marktphasen angeht, sehr, sehr unterschiedlich.
Die Einleitung war sehr perfekt zusammengefasst. Das letzte Thema, was Sie angesprochen haben bezüglich der Datenhoheit, ist eins, was noch nicht ausgefochten ist. Das kann man jetzt noch nicht so sagen. Wer zum Schluss, idealerweise sollte immer der Patient die Hoheit über seine eigenen Daten haben, die da ermittelt werden. Aber da ist der Prozess halt noch am Voranschreiten. Der Gesundheitssektor ist extrem heterogen. Der ist eigentlich in sich schon diversifiziert, weil wir sowohl nicht zyklische Sektoren wie zum Beispiel Pharma haben, die Gesundheit, zum Arzt geht man immer, platt gesagt, ja. Egal wie es wie die Konjunktur läuft. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Sektoren wie Teile der Medizintechnik, wo die Zuzahlungen halt nicht so hoch sind, die viel aus der eigenen Tasche noch bezahlt werden müssen, die auch konjunkturabhängig sind. Von daher ist der Sektor in sich schon heterogen und diversifiziert. Klassisch war es immer so, dass die Pharmaunternehmen die größten waren. Die haben teilweise, wenn man auf solche Indizes schaut, 60% der Indizes ausgemacht. Und die anderen 40% wurden sich dann relativ gleichmäßig aufgeteilt von Medizintechnik, Biotech, Dienstleistern, Laborausrüstern etc. 2005 war unser Ansatz, in dem wir gesagt haben, Pharma sind eigentlich nur große Marketingunternehmen, so viel braucht man gar nicht. Die klassische, die Entwicklung, die Forschung kommt von den kleineren Unternehmen. Also wir sind von Haus aus, sind wir eher ein Mid-Cap-Investor, weil wir bei Bottom-Up uns die Unternehmen halt angucken und in die Unternehmen investieren und haben pauschal halt gesagt, so viel Pharma braucht eigentlich kein Mensch und haben klassisch, ja, wie es jeder irgendwo in der Schule lernt, sind Korb genommen, haben ein Viertel Pharma, ein Viertel Biotech, ein Viertel Medizintechnik und ein Viertel Dienstleister ursprünglich allokiert im Apo Medical Opportunities.
Damit sind Sie im Prinzip schon mal von der klassischen Benchmark-Gewichtung. Wir kommen noch aufs Thema Benchmark und ETFs zu sprechen. Da haben Sie auch eine Meinung zu. Wir haben uns davor kurz unterhalten. Sehr, sehr spannend und sehr wichtig, wie ich finde. Damit haben Sie sich schon mal sozusagen von der klassischen Benchmark-Allokation emanzipiert.
Genau.
Weil die großen Pharmaunternehmen aus Ihrer Sicht dann nur ein Viertel zugestanden bekommen. Vielleicht nochmal zum Verständnis der Pharmaunternehmen. Es sieht von außen so aus, als seien die momentan alleine mit dem Wettlauf beschäftigt, den sie schrittweise vielleicht eher verlieren, dass sie ihre Patentpipeline so interessant und so lebendig halten, dass sie alles das, was an Patenten auf ihrer Seite auslaufen wird, egalisieren müssen. Und dort, wo es nicht funktioniert, werden diese Pharmaunternehmen dann, was ihre Wachstumsaussichten natürlich angeht, von allen, die diese Unternehmen analysieren, abgestraft. Und sehen momentan größtenteils schweren Zeiten entgegen.
Wir haben in den Slides, die ich gleich auch zeigen werde, die auf dem Kongress, haben wir eine Seite dabei, die sogenannte Patentklippen zeigt. Also pro Jahr, welche Unternehmen in welchem Milliardenbereich Patente verlieren und dementsprechend nicht mehr hohe Preise verlangen können, sondern generischer Wettbewerb kommt halt rein und dementsprechend werden sich die Preise für diese Medikamente auch anpassen. Und das ist eine Herausforderung, die nicht neu ist für die Pharmaunternehmen, die Pharmaunternehmen seitdem es Pharmaunternehmen gibt, immer haben. Wenn ein Patent ausläuft, dann muss irgendwas Neues her, um was Innovatives zu generieren, um was Besseres herzustellen, um dann wieder eine Preissetzungsmacht halt auch zu haben. Das ist im Übrigen auch was jetzt im amerikanischen Wahlkampf halt auch nicht mehr ganz so ein großes Thema ist, wie es in den vergangenen Jahren war. Aber das Thema Medikamentenpreise ist ja das Thema, was uns immer, wenn man die Zeitung aufschlägt, entgegenkommt, dass die Medikamentenpreise zu hoch sind, insbesondere in den USA, und dass es ein Problem für die Gesellschaft ist. Das ist die halbe Wahrheit. Ja. Die ganze Wahrheit ist, dass seit Jahren die Medikamentenpreisausgaben ca. 15-20% der Gesamtausgaben des Gesundheitssystems sind und relativ stabil. Also die Kosten im System liegen eigentlich woanders.
Das Narrativ klingt immer anders, ja.
Aber die Pharmaindustrie und auch die Biotech-Industrie werden halt immer ganz gerne vorgeschoben, um Kosten rauszunehmen, weil sie halt auch angreifbar sind. Anders als andere Lobbyvertreter. Dementsprechend und das Einzige, wie man sich dagegen schützen kann, ist Innovation. Weil wenn ich was herstelle, was das Leben entweder rettet, verlängert, wie auch immer, dann bin ich nicht angreifbar, dann habe ich eine relative Preissetzungsmacht. Und das kennen die Pharmaunternehmen seit Jahren. Und deswegen, und das ist auch unser Ansatz, dass wir es mit Cap-Investoren bevorzugt sind, die Pharmaunternehmen haben zum einen interne Pipeline-Entwicklung, dass sie intern selber was entwickeln. Die gucken sich aber auch immer außenrum, was ist noch da? Wie kann ich irgendwas kaufen, was mich weiterbringt? Und ein Teil unseres Investmentsansatzes ist ganz klar, auch Unternehmen zu finden und auszuallokieren nach dem Motto, passt dieses Produkt vielleicht bei dem anderen Unternehmen besser rein? Das heißt, M&A ist ein Teil unseres Investmentprozesses, was wir relativ gut auch beherrschen. Das lässt sich halt an der Anzahl der übernommenen Unternehmen, die wir haben in unserem Portfolio in den letzten Jahren, nachweisen. Und das ist halt die Möglichkeit für die Pharmaunternehmen, diesen Patentklippen entgegenzusteuern. Das heißt, immer wieder Innovation, immer wieder was Neues. Das Aktuelle, wo jetzt jeder von redet, sind die GLP-1-Rezeptorantagonisten, die sogenannten Abnehmpillen oder Fettspritzen. Das ist halt die letzte Medikamentenklasse, die das nächste große Ding ist, obwohl die schon mehrere Jahre am Markt sind im Diabetesbereich. So, und da springen jetzt halt viele auf und versuchen möglichst viel halt davon noch mitzubekommen.
Wäre, wenn man sich sozusagen diesen Patentklippen entziehen möchte, aber trotzdem im Pharmabereich investieren möchte, dann auch Generika-Anbieter ein Baustein im Portfolio oder gibt es die auf der liquiden Seite als Aktien gar nicht so viel.
Das erste Produkt, was wir hatten damals 2002, das war ein Generika-Zertifikat tatsächlich. Waren nur Generika-Unternehmen drin. Das ist aber mittlerweile wirklich so ein Commodity-Geschäft eigentlich geworden, weil es ist sehr schwierig, es geht um Volumen und Mengen und dann wird über Pricing, werden kleinere Wettbewerber rausgedrückt. Es ist sehr schwer zu selektieren, wer ist jetzt der bessere Generika-Hersteller. Also da haben wir uns dann auch, wir haben sporadisch mal den einen oder anderen Generika-Hersteller im Portfolio, weil er optisch extrem günstig aussieht. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass Generika, weil das für uns ist keine Innovation und dementsprechend ist für uns nicht primär ein Investmentthema.
Spannend, sehr spannend. Okay, also dann haben wir den Pharma-Bereich beleuchtet. Gehen wir mal in die wachstumsstärkeren Segmente.
Gut, die hatte ich ja schon gesagt. Biotech ist der Sektor, auch aktuell im Prinzip der letzten 14 Jahre schon, das Bild kennzeichnet, das Wachstum des Gesundheitssektors auch maßgeblich unterstützt. Wir hatten ja, nachdem die erste Tech-Bubble, Nasdaq-Bubble Anfang des Jahrtausends geplatzt ist, hatte man zwischen 2005 und 2010 so eine saure Gurkenzeit im Biotech-Bereich. Man hat das Genom entschlüsselt, man hatte ganz viele Buchstaben auf dem Tisch liegen, aber hatte keine Ahnung, was man damit machen konnte. Und jetzt haben wir so seit 2010, 2011, jetzt so seit etwas mehr als 10 Jahren, haben wir tatsächlich Medikamente, die darauf basieren. Und diese Buchstaben, die wir hatten, werden jetzt tatsächlich auch langsam zu Sätzen, Wörtern, Geschichten zusammengebaut. Und wir ernten jetzt so die ersten Erfolge. Und dementsprechend ist die Biotechnologie das Schmieröl der Pharmaindustrie, weil da die Innovation herkommt und ist extrem spannend. Und da hatte ich ja eben gesagt, sollte man schon Leute haben, die sich damit auskennen.
Dann ist es tatsächlich so, dass das Narrativ noch funktioniert, dass sich die Pharmaindustrie durch Übernahmen oder durch Anleihen sozusagen aus der Biotechnologie lebendig hält. Ja. Ne? Aber irgendwie ja doch nicht so spürbar mit richtig großen brachialen Übernahmen. Aber kann man sozusagen im Sinne einer Wahrscheinlichkeitsrechnung denn sagen, wenn ein Pharmaunternehmen eine große Studie oder ein Biotechnologieunternehmen eine große Studie startet und eine große Forschungspipeline entwickelt, um eine ganz bestimmte Krankheit und ein Krankheitsbild zu bekämpfen, mit welcher Wahrscheinlichkeit das dann auch zum Erfolg führt? Denn das ist ja letzten Endes das, was Sie analytisch von der Seitenlinie aus beurteilen müssen. Das kann kein Laie und kein Finanzdödel wirklich einschätzen. Das müssen ja Experten sein. Mhm. Und ich glaube, da liegt ja sozusagen der große Graubereich. Und wie kann man denn sozusagen visibel machen für einen Finanzfachmann, der von der Materie selbst keine Ahnung hat, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die breiten Forschungspipelines eines Biotechnologieunternehmens wirklich erfolgreich werden?
Jedes Biotech-Unternehmen oder jedes Unternehmen, was in der forschenden Pharmazeutik unterwegs ist, macht halt klinische Studien und guckt, ob das Medikament wirkt oder nicht. Und man kann die Stärke der Studien analysieren, ob es viele Patienten sind, die inkludiert sind. Die Ergebnisse, die aus diesen Studien rauskommen, kann man an verschiedenen Kurven analysieren. Die einfachsten Modelle, und da muss man das auch keine Rocket Science zu Wahrscheinlichkeiten zu entwickeln. Wenn wir Pipeline-Modelle analysieren, dann geben wir jedem eine Erfolgswahrscheinlichkeit und die standardisiert. Wenn irgendwas in Phase 1 kommt, also es gibt 3 Phasen der Medikamentenentwicklung. Phase 1 wird zum ersten Mal auch an gesunden Probanden entwickelt und muss halt nur zeigen, dass es niemanden umbringt. In Phase 2 soll es schon zeigen, dass es was bringt, dass es eine medizinische Wirkung hat, die auch schon statistisch signifikant sein soll. Und in der letzten Phase wird halt eine große Studie aufgezogen mit großen Probandengruppen, je nachdem wie groß auch die Indikation ist, um da tatsächlich statistisch nachzuweisen, dass es erfolgreich ist. So, und je weiter so ein Medikament in der Entwicklung kommt, desto eine höhere Wahrscheinlichkeit wird ihm zugewiesen, dass es auch irgendwann mal Umsätze generiert. In der Phase 3 ist das typischerweise eine 70%ige Wahrscheinlichkeit. Und dann schaut man sich die potenziellen Peak-Umsätze an, was so ein Unternehmen in dem jetzigen Umfeld, am jetzigen Markt halt generieren kann, und diskontiert das halt mit der 70%igen Wahrscheinlichkeit auf den heutigen Tag ab und hat dann einen Zielumsatzwert und einen Zielwert, was das wert sein könnte heute. Und das sind so die einfachen, klassischen Biotech-Bewertungsmodelle.
Sehr spannend. Wenn man jetzt mal sozusagen die klassische Einordnung der Pharmaaktie im Gesamtvermögen oder in einem Aktienvermögen platziert, dann ist es spätzyklisch. Dann haben wir mittlerweile Bewertungen wie, wo liegen die? Irgendwo zwischen 17 oder 13 KGV, die Wachstumsraten sind nach Corona insbesondere relativ stark runtergekommen und sehen bei manchen Unternehmen wirklich schon nah an der Stagnation aus, wo man sich Sorgen macht, dass die genauso wie die Automobilindustrie in so eine Nichtwachstumsphase reinrutschen. Wie sieht es denn bei den Biotech-Unternehmen aus? Die, also wenn ich sie von außen ansehe, die Wachstumsraten, die Bewertung, dann ist es immer hochdynamisch. Mhm. Aber eigentlich schon immer und wahrscheinlich auch schon immer so ein bisschen nicht erfüllend gewesen. Das heißt, die Wachstumsraten sind oft nicht erreicht worden. Sonst müssten die Unternehmen schon viel teurer sein, viel größer sein. Täuscht mein Eindruck?
Mal ja, mal nein. Mhm. Also es gibt natürlich gerade hier in Deutschland einige Unternehmen, die haben in der Corona-Zeit extrem viel Geld eingenommen und haben jetzt die Möglichkeit, das zu investieren. Jetzt kommt es halt darauf an, was sie damit machen, um das Wachstum, was sie potenziell eingepreist haben, auch zu liefern. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass Biotech nicht das geliefert hat, was es liefern soll. Es gibt auch hier Ausfälle und Unternehmen, die vor 10, 15 Jahren noch groß waren, sind in der Versenkung verschwunden. Aber das ist halt der Punkt des aktiven Managements. Die muss man ausselektieren können. Und die kann man halt wahrscheinlich durch einen ETF weniger darstellen. Ja. Ähnlich im Medizintechnikbereich. Da gibt es auch kleinere Unternehmen, die ganz tolle Technologien haben, wo man halt tatsächlich mit Wissenschaftlern in den Austausch gehen muss und gucken kann, hat das eine Zukunft? Und das ist halt das, was aktives Management in dem Bereich halt ausmacht.
Wenn wir sozusagen auf den nächsten auf das nächste Wachstumssegment gehen, in die Medizintechnik, da sind wir auch nochmal sehr breit gespreizt, sind aber eigentlich in einem sehr wachstumsstarken Segment, das zyklisch ist. Da gibt es kleine und große Unternehmen. Wenn ich das mal jetzt auf diese beiden großen amerikanischen Unternehmen, darf man die nennen in Ihrem Podcast? Also
ich darf es nur nicht nennen, wenn ich investiert bin, aber das weiß ja niemand.
Okay, also wenn wir beispielsweise mal Thermo Fisher nehmen,
ja.
Scheint sehr zyklisch zu sein, sehr wachstumsstark. Ich bekomme mit, dass das Management letzten Endes Zyklen bei seinen Wachstumsplänen erstmal so ein bisschen ignoriert, aber trotzdem ein sehr, sehr stark expansives Unternehmen. Das ist dann schon viel dynamischer als das, was sozusagen im klassischen Pharmabereich stattfindet, und es ist wahrscheinlich auch berechenbarer und, wie Sie selbst auch sagten, betriebswirtschaftlich leichter verständlich, eingänglicher als der Biotech-Bereich. Mhm. Aber auch hier gibt es ja sozusagen Sättigungseffekte im Bereich Medizintechnik, mhm, die Sie vielleicht kurzfristig sehen, und andererseits wissen wir alle, die Bevölkerung in China, in Europa, wird überaltern. China, Durchschnittsalter im Jahr 2050, sind 50 Jahre. In Europa 49, in den USA 40 Jahre. Und diese drei Regionen haben Gesundheitsbudgets, und diese drei Regionen werden diese Medizintechnik auf jeden Fall einsetzen, damit sie ja diesen höheren Anteil der älteren Bevölkerung auch ordentlich versorgen können. Worauf muss man denn achten, wenn man sich sozusagen in diesem Bereich der Medizintechnik tummelt? Gibt es da Disziplinen, die ganz speziell sozusagen in diesen demografischen Bereich entwickelt werden? Gibt es sozusagen die Commodity-Anbieter, die für die klassischen Krankenhäuser alles das, was man schon vor 50 Jahren gebraucht hat, ich übertreibe jetzt, auch in den nächsten 50 Jahren braucht, bereitstellen und sozusagen nicht auf der ganz innovativen Schiene unterwegs sind? Mhm.
Das sind jetzt mehrere Fragen in einer. Also zum einen, Thermo Fisher ist ein klassischer Laborausrüster. Der ist schon sehr zyklisch, und gerade jetzt sehen wir haben eine extrem schwache Nachfrage aus China aktuell. Thermo Fisher ist stark in China engagiert, wie viele andere auch. Da haben wir eine Säuberungskampagne im letzten Jahr hinter uns, die gerade ausläuft. Das heißt, sämtliche Einkaufsmanager von Krankenhäusern sind teilweise im Gefängnis oder müssen sich gerade neu orientieren. Und da wird gerade neu neu sich ausgerichtet.
Ja.
Und dementsprechend sehen wir in China aktuell kein Wachstum von keinem Unternehmen, was groß in China engagiert ist.
Wenn ich jetzt vielleicht nur kurz ergänzen darf, also wenn wir nach China schauen, dann haben wir viele Stagnationseffekte, weil Stagnation in China ist relativ, dürfen wir als Europäer gar nicht die Nase rümpfen, aber wir sehen Wachstumsenttäuschungen, weil der Konsument zurückhaltend ist. Aber in Ihrem Fall, den Sie gerade beschreiben, hat das mit der Konsumzurückhaltung
nichts zu tun.
Nichts zu tun. Genau. Nee,
das waren einfach, da ist halt Korruption im Spiel gewesen und da hat die Partei halt durchgegriffen und das ist jetzt langsam läuft es aus. Das heißt, wir kommen jetzt wieder an einen Punkt, wo wir wieder normalisieren uns. Und das sind, muss man zugegebenermaßen auch sagen, sind hauptsächlich lokale Unternehmen gewesen, die da in Blick geraten sind. Allerdings sind die internationalen Unternehmen, die in China tätig sind, die ja, hoffentlich, sage ich jetzt mal, wohlwollender geschäftlich tätig sind, auch in Mitleidenschaft gezogen worden, weil niemand mehr da war, der investieren wollte, der was einkaufen wollte. Und dann haben wir im Rahmen der Corona-Pandemie haben wir extremen Lageraufbau gehabt in verschiedenen Bereichen, sowohl im Labor- als auch im Medizintechnikbereich, der jetzt langsam erstmal abgebaut wird. Also die ersten Unternehmen sehen wieder neue Orders, dass der Zyklus jetzt wieder neu anläuft und wieder neu gekauft werden muss. Das sind zwei Themen, die uns jetzt kurzfristig in letzter Zeit stärker beschäftigt haben. Nichtsdestotrotz ist es bei der Medizintechnik so, die hat in den letzten Jahren starkes Wachstum hingelegt, weil die Medizintechnik das Glück hatte, nie nachweisen zu müssen, ob ihre Produkte, ähnlich wie Medikamente, wie ich es eben gesagt habe, durch diese drei Phasen durchgehen mussten. Bei Medizintechnikprodukten musste ich einfach ein TÜV-Siegel haben, musste gucken, dass ich niemanden umbringe und konnte es verkaufen, je nachdem, wie gut mein Marketingbudget war. Mittlerweile ist es so, dass ich auch im Medizintechnikbereich erstmal nachweisen muss, dass ich einen Mehrwert erzeuge. Also auch hier ist Innovation das große Thema. Und auch hier wird sich da die Spreu vom Weizen treffen insofern, dass den kleinen Unternehmen häufig das Budget fehlt, um diese ganzen Anforderungen, das sehen wir jetzt nicht nur im Gesundheitsbereich, das sehen wir auch in allen Bereichen des täglichen Lebens, dass die Regulatorik da so stark durchgreift, dass finanziell es halt schwierig ist, das selbstständig zu machen. Und dementsprechend erwarten wir, dass auch im Medizintechnikbereich ein ähnliches Prozedere sich durchsetzen wird, wie wir es im Pharma-Biotech-Bereich sehen. Das heißt, wir haben ein Dutzend große Medizintechnikhersteller, die die tiefen Taschen haben. Und die werden als Konsolidator gucken, kleinere Medizintechnikunternehmen halt aufzukaufen, um da ihr Geschäft weiter wachsen zu lassen.
Das ist wahnsinnig spannend, was Sie sagen, weil wir ja noch über das Thema Kapitalkonzentration sprechen, auch über die Macht der ETFs. Und wenn wir nach einer Hochzinsphase und einer Phase, in der es relativ wenig M&A-Geschäft gibt, dann wieder eine Phase rutschen, in der die Großen, die Kleinen, vielleicht auch Geschwächten aufkaufen, in die Phase kommen wir jetzt offenbar, dann gibt es ja nochmal eine sehr große Konsolidierung. Also auch das, also das Wort bereinigen ist mir jetzt zu, es ist so negativ eigentlich, wie ich es meine. Dann, das bereinigt ja letzten Endes nochmal den Sektor, aber eigentlich ist es ja schade, dass kleine innovative Unternehmen sich dann sozusagen unterordnen müssen und vielleicht sozusagen auch ihre Innovationskraft im Dienste des großen Käufers verlieren.
Ne? Genau, genau. Das ist halt tatsächlich eine Bewegung, die da nicht zu unterschätzen ist. Die ist auf jeden Fall Einkommen. Und dazu, Sie sagten es eben schon, die ETFs tragen natürlich dazu bei. Wir können das Thema jetzt gerne auffassen, weil ich glaube...
Ich würde es am Schluss nochmal gerne aufgreifen, weil wir gerade so ein bisschen in diesen Geschäftsmodellen sind und das macht sehr großen Spaß. Wenn wir diese kleinen Medizintechnikunternehmen, also insofern ist es ja auch gut, dass sie in dem Small-Mid-Cap-Bereich forschen und analysieren, weil sie ja da sozusagen die nächsten Forschungsgewinner versuchen zu identifizieren. Um mal diesen Medizintechnikbereich nochmal einzuordnen, in so einem Kranz aus verschiedenen Branchen, die wir alle aus dem Aktienkorb kennen, sind wir hier schon näher beim Technologiebereich, vergleichbar mit vielleicht den Suppliern von Computerchips, von IT-Infrastruktur. Kann man das vergleichen? Auch was die Bewertung angeht, da sind wir ja zum Teil richtig hoch, irgendwo bei 30er KGVs mit entsprechend hohen Wachstumsraten, noch auch hohen Margen. Große Frage wäre es, die Frage, die ich an die Technologiebranche immer stelle, Wie gefährdet sind denn die hohen Margen in diesem Medizintechnikbereich? Ja, durch konjunkturelle Abschwächungen, vielleicht auch durch Diskussionen über Gesundheitsbudgets. Mhm. Und wenn ich jetzt nochmal kurz so meine Einblicke in die Medizintechnikbranche einbringe, da gibt es schon Preisnachlässe. Mhm. Also man weiß schon, man will eigentlich eher den Umsatz als den Gewinn machen und lässt dann eben im Preis ein bisschen nach und hat den Umsatz, auch das drückt ja die Marge.
Auch hier ist Innovation der einzige Ausweg. Mhm. auch da zwei Gedanken zu. Ich war jetzt Anfang der Woche zwei Tage in Eindhoven bei Philips, die ja in Problemen aktuell stecken. Zum einen Qualitätsprobleme, zum anderen haben sich bei verschiedenen Schlafmasken von den Schaumstoffteilchen gelöst. Und wenn man in den USA so ein Problem hat und die erstmal mit Rechtsanwälten zu kämpfen hat, dann hat man ein Problem.
Ja.
Da haben sie sich jetzt glücklicherweise geeinigt auf eine Einmalentschädigungszahlung und versuchen jetzt wieder von neuer Basis halt zu starten. Ich habe mich während der Tage, wenn ich da den Austausch hatte, gefragt, was ist jetzt besser? Weil Philips, die ganzen zwei Tage ging nur um künstliche Intelligenz. Mhm. Das in der Radiologie oder beim CT, das, wo bis jetzt der Arzt mit bloßem Auge drauf guckt, mittlerweile eine Software dann drüber läuft, über Algorithmen, dem Arzt sagt, guck mal besser dahin, da könnte was sein als unterstützendes Element. Das sind alle Medizintechnikunternehmen, gehen mittlerweile in die Richtung, dass künstliche Intelligenz ein ganz wesentlicher Entwicklungsfaktor ist. Und ich habe mich dann gefragt, was ist jetzt besser? Ist es besser, wenn ich das Technologieunternehmen bin, was die Hardware nicht hat? Die Hardware haben Philips, Siemens, GE, andere Medizintechnikhersteller ja schon seit Jahrzehnten. Oder ist es besser, wenn ich die Hardware habe, die Gerätschaften und mir die Software selber entwickle oder gegebenenfalls mit den großen Tech-Unternehmen eine Partnerschaft eingehe. Und ich bin da noch nicht ganz schlüssig, ich glaube aber trotzdem aktuell, dass es immer noch besser ist, die Hardware zu haben und die Software draufzusetzen. Und da ergeben sich immer wieder neue Innovationen. Ja, das sind die neuen MRTs, ich weiß nicht, ob sie schon mal im MRT gelegen haben. Das sind ja riesige Dinger, total schwer. Die neuen, die jetzt auf den Markt kommen, sind heliumfrei, sind nur noch halb so, ein Drittel so schwer und auch viel kleiner. Das heißt, auch da ist regelmäßig Innovation zu finden und die Innovation muss im Medizintechnikbereich auch kommen, weil der Trend geht halt aus dem Krankenhaus raus. Mhm. Die Leute, sowohl die Versicherer, die Zahlenden, als auch die Krankenhäuser selber wollen die Leute nicht mehr im Krankenhaus haben. Weil sie kein Personal haben und weil es auch zu teuer ist, die zu behandeln. Das heißt, die Leute müssen möglichst schnell aus dem Krankenhaus raus. Und deswegen sind die Unternehmen bemüht, ambulante Lösungen zu finden. Das heißt, ich muss in der Innovation in Zukunft Produkte entwickeln, die ich gegebenenfalls auch zu Hause einsetzen kann. Die müssen mobil sein. Philips hat zum Beispiel einen Truck, oder die haben neun Trucks. Die gibt es bei uns in Europa noch nicht. Die fahren sie in den USA bei kleineren Krankenhäusern durch die Gegend, stellen sich da auf einen Parkplatz und wird an einem Tag bei einem kleinen Krankenhaus, was kein eigenes MRT hat, werden halt alle Patienten durchs MRT gejagt. Und zwei Tage später fährt der Truck dann weiter und die Bilder müssen nicht dort analysiert werden, sondern die können überall analysiert werden. Und das ist so eine Entwicklung, die wir da sehen, die extrem spannend ist, die innovativ ist, die auch irgendwo dann auch bezahlt werden kann, wo man halt sich dem Margendruck halt auch widerstreben kann. Ne? Aber wir rücken näher an den Konsumenten ran.
Gibt es in diesem Bereich so schubweise Innovationswellen? Also dass man sagen kann, jetzt ist das nächste große Ding erfunden? Oder ist es aus Ihrer Sicht eher so eine gleitende, fortlaufende Innovationseinbringung, sodass die Margen durch diese kontinuierlichen Innovationen hochgehalten werden können. Denn Sie haben das schon gesagt, diese Abnehmpillen und all diese Präparate, die in die Richtung gehen, die haben natürlich für einen Boom gesorgt. Und das kam sehr überraschend und das ist sicherlich nichts, was man irgendwo linear hätte sehen können oder ahnen können. Wie ist denn aus dem Rückblick raus das im Medizintechnikbereich zu sehen?
Ich will jetzt nicht, es gibt einige Innovationen, die wirklich einen Mehrwert gebracht haben, wo man zum Beispiel wo man aortische, was heißt ein Valve auf Deutsch? Transaortic Valve Repair heißt es auf Englisch. Also da wurde, ist im Prinzip, wenn man die Blutgefäße einmal erneuert bekommt, weil man irgendwie einen Stent reinsetzen muss, wie auch immer, da musste man das früher mit einem recht großen Eingriff machen. Und mittlerweile kann man das minimalinvasiv einfach, indem man ein Endoskop einsetzt, relativ einfach lösen. Da gab es vor 10 Jahren große Verbesserungen, dass man es wirklich minimal Aufwand dem Menschen seine Blutgefäße wieder frei machen kann. Das geht mittlerweile sehr einfach. Also es war ein Schub mehr oder weniger. Auf dem Schub wird dann aufgesetzt und kleine Entwicklungen werden kommen. Im Schlafapnoe-Bereich werden Implantate entwickelt, dass man keine Masken mehr tragen müsste. Eine Entwicklung fördert die nächste, würde ich es mal beschreiben. Ja?
Okay.
Deswegen.
Wie sehen Sie die deutschen Unternehmen aufgestellt in diesem internationalen Markt der Medizintechnik? Ein paar große oder zumindest bekannte Namen haben wir ja. Gibt es die noch lange?
Bitte? Mir fällt jetzt nur eine ein. Siemens fällt mir jetzt ein.
Okay.
Wir haben Medizintechnik. Also wenn wir von Medizin klassischer Medizin, wir haben Kiergen als Laborausrüster zur Proben, zum Diagnostikbereich halt. Ansonsten haben wir private, wir haben Otto Bock als weltgrößten Prothesen- und Orthesenhersteller, die aber es bevorzugt haben, von Private Equity sich finanzieren zu lassen, anstatt an die Börse zu gehen. Wir haben in Hamburg haben wir Evotec als auch forschendes Unternehmen. Aber was das angeht, ist die deutsche Gesundheitsindustrie leider Gottes doch sehr zurückgeworfen worden. Und da geht es dann wieder um die tiefen Taschen. Wir haben einen recht ordentlichen Mittelstand, der in Deutschland lokal relativ gut verzahnt ist und hier in Deutschland im Mittelstandsbereich gutes Geschäft macht. Und gut, dann haben wir im Dentalbereich, das ist Schweiz, Ophthalmologie, klar, Carl Zeiss historisch, ist jetzt doppelt gemoppelt, Zeiss und Schott als Zeiss, Schott, Gerresheimer auch nicht richtig Medizintechnik, aber als Ausrüster der Industrie quasi. Also die deutsche Gesundheitsindustrie ist im internationalen Vergleich eher klein. Wenn es um große Tickets geht jetzt. Ne?
Okay. Also, wir haben Pharma beleuchtet, wir haben Biotechnologie beleuchtet, Medizintechnik.
Dienstleister.
Jetzt kommen die Dienstleister.
Ja. Dienstleister sind natürlich, jetzt, wenn wir auf Deutsch
vielleicht,
bleiben.
Entschuldigung, wenn ich, vielleicht macht es Sinn, an der Stelle nochmal kurz über das Phänomen zu sprechen, dass wir eventuell, und da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, demnächst keine Smartwatches mehr tragen, sondern einfach Chips implementiert haben und dann wirklich die große Datensammelflut beim Anbieter der Chips beginnt und dann kommen die großen Technologieunternehmen ins Spiel. Und wie gesagt, meine dystopische Befürchtung ist dann, dass die beiden größten Sektoren, die wir in allen großen Vermögen sehen, nämlich Technologie und Gesundheitswesen, dann die große Hochzeit eingehen und Big Data in diesem Bereich auch total dominant wird.
Also das Chip-Einverpflanzen wird wahrscheinlich kommen.
Wie lange dauert es noch?
Naja, es ist gerade zufälligerweise gestern ist ein Chip zugelassen worden, den Sie sich einpflanzen können, der Ihre Blutglucose 365 Tage messen kann. Nach 365 Tagen muss er wieder raus, weil er dann leer ist, neu geladen werden muss, wie auch immer. Das ist ein Unternehmen, die sind schon sehr lange am Markt, sind ein bisschen überholt worden durch Dexcom und andere Anbieter und Abbott auch und haben jetzt, weil es bis jetzt musste man den Chip, man hat ihn eingepflanzt bekommen, musste nach 2 Monaten wieder ersetzen und das hat natürlich niemand gemacht. Jetzt hat man 365-Tage-Lösung. Das Unternehmen ist mittlerweile am Kapitalmarkt so ein bisschen vom Radarschirm verschwunden, ist ein Penny-Stock mittlerweile. Ich weiß nicht, ob sich das so. Also, es ist ein super Gadget.
Ja.
Aber aktuell kann man es anders lösen und vielleicht ist dann auch so die Furcht dabei, einen Chip einpflanzen will ich vielleicht noch nicht. Ne? Deswegen glaube ich,
dass kommt.
Die anderen. Aber es wird okay. kommen, man ja. weiß noch nicht genau wann und wie. Aber das ist natürlich ein Einfalltor, was die Technologieunternehmen natürlich in den Gesundheitsbereich nehmen können.
Mhm. Okay.
Was wir festgestellt haben, wir haben 2017 haben wir einen Digital Health Fonds aufgelegt, den Apo Digital Health. Mhm. der in der Corona-Zeit extrem gut sich entwickelt hat. Wir haben uns darauf fokussiert, in Unternehmen zu investieren, die Kosten aus dem System nehmen können, weil sie halt die Arbeitsabläufe effizienter gestalten können. Und da haben wir natürlich auch viel mit Technologieunternehmen zu tun gehabt. Und was wir da festgestellt haben, ist, dass die Technologieunternehmen sich überhaupt nicht der Regulatorik im Gesundheitsbereich bewusst waren. Viele Technologieunternehmen begegnen dem Markt halt, als wäre es ein Retail-Markt, dass jeder es kaufen wollte, weil es einfach super aussieht. Mhm. Und das ist halt im Gesundheitsbereich nicht der Fall. Und das ist, glaube ich, auch die Hürde, warum die Technologieunternehmen ja. Wahrscheinlich sich schwer tun werden, wobei es den Großen, ich meine Google und Apple insbesondere Google und Apple investieren so viel in die Gesundheitsentwicklung. Das ist eine Frage der Zeit, ehe wir die ersten. Also okay. Apple hat jetzt ein zugelassenes Hörgerät, ein OTC-Hörgerät mit dem neuen AirPod. Da sind auch die herkömmlichen Hörgerätehersteller, müssen auch gucken, was sie mit ihren Produkten machen. Also das ist auf jeden Fall von allen Seiten, es wird Margendruck geben.
Okay, ja, interessant. Sprechen wir noch kurz über die Dienstleister.
Das Dienstleister ist im Gesundheitsbereich sehr vielfältig. Es ist zum einen die Krankenhäuser, wo behandelt wird. Wo eigentlich immer ein Kostendruck besteht, wo man immer gucken muss, dass man die Kosten im Griff hat. Dann gibt es die Versicherer, das sind ja auch Dienstleister, die im Prinzip für alles bezahlen. Mhm. Und das ist sehr gegenläufig. Das heißt, wenn viele Menschen krank sind, viele ins Krankenhaus gehen, wenn es der Konjunktur besser geht vielleicht, weil man viele Out-of-Pocket-Leistungen zahlen muss, dann ist gut für die Krankenhäuser, schlecht für die Versicherer. Mhm. Und andersrum genauso, das ist auch ein Wehrkampfthema jetzt gerade. Man sagt, dass wenn Harris gewinnt, ist gut für die Krankenhäuser, schlecht für die Versicherer, weil Harris halt darauf bedacht ist, dass auch Ärmere behandelt werden können zu guten Konditionen. Mhm. Das sind wahrscheinlich die beiden Sektoren, die vom Wahlausgang aktuell am meisten beeinflusst werden.
Und beides kann man ja schon sehr value-nah einordnen, ne?
Genau.
Also sind wir hier bei niedrigen Bewertungen und bei moderaten Wachstumsraten.
Genau, und Krankenhäuser sind in der Regel relativ hoch gelevert, also haben viele Anleihen auch ausstehen und einen relativ hohen Verschuldungsgrad. Mhm. Und das war natürlich im steigenden, mittelfristig haben wir nicht so hohe, ähnlich was ich eben von den Patentklippen gesagt hatte, gibt es auch für Krankenhäuser, und da gibt es natürlich auch Fälligkeiten. Ja. Und dann wird 2027, haben wir für viele Krankenhäuser haben einen riesen Fälligkeitenberg, wo refinanziert werden muss. Und da muss man auch zweimal hingucken und schauen, wer kann es sich leisten und wer kann es nicht leisten.
Finden Sie es gut, dass Krankenhäuser börsennotiert sind?
Da bin ich, gestern haben wir über ein Pflegeheim gesprochen, einen potenziellen IPO. Meine persönliche Meinung ist, dass jeder, der ein Krankenhaus betreibt oder überhaupt eine Pflegeeinrichtung betreibt, muss guten Service machen, der soll auch bezahlt werden. Aber ich finde es irgendwie unethisch, dass da Überrenditen erzielt werden können. Also ich habe kein rotes Parteibuch, ich bin nicht links, aber soweit zieht mich meine Ethik doch hin, dass ich sagen würde, Krankenhausbetreiber und Pflegeversicherer sollten einen risikolosen Zins plus X machen, der aber im erträglichen Bereich ist.
Ja.
Also man sollte jetzt nicht zweistellige Return on Equity-Zahlen erwarten von Pflegeheimbetreibern.
Ja, was Sie sagen, ist ja auch sozusagen betriebswirtschaftliche Logik. Jedes Unternehmen muss ja eine Überrendite erzielen, damit es seine Infrastruktur überhaupt am Leben erhalten kann.
Genau.
Insofern ist es ja auch nicht abwegig, dass die Börsennotierung besteht, aber in einem richtigen Maße. Dann haben wir,
aber ich finde, Gewinnmaximierung darf auf gar keinen Fall ein Ziel von Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen sein. Das finde ich abstoßend, ehrlich gesagt.
Dann dürfen Sie aber eigentlich auch nicht an der Börse mit den anderen mitheulen. Es sei denn, man versucht sein Aktienportfolio so zu diversifizieren, dass man eben, ich sag mal, auskömmliches, gedeihliches Wachstum gegenüber den großen Innovatoren mit beimischt.
Das ist unser Ansatz. Also wenn Sie sich unser Portfolio durchschauen, wir haben relativ wenige Dienstleister, also Krankenhäuser oder sowas im Portfolio. Der Großteil unseres Portfolios ist in Produkten und Technologie halt. Ne?
Sie haben jetzt, glaube ich, zwei Ihrer Fonds genannt. Das eine war der Fonds, der diese vier Elemente zusammenbringt. Ja. Dessen Name war nochmal?
Das ist der APO Medical Opportunities. Das ist der älteste Fonds, den wir haben. Das ist ein All-Cap-Fonds, der allerdings 60% Small-Mid-Cap, 40% Large-Cap hat. Wir haben den APO Digital Health, der sich auf Digitalisierung fokussiert. Wir haben den Medical Biohealth, der Biotech macht von unserer Tochter Medical Strategy in München. Wir haben einen Mischfonds, der Aktien und Renten aus dem Gesundheitsbereich bedient. Wir haben einen Emerging Health Fonds, der ausschließlich in Schwellenländern investiert. So, und unsere neueste Produktentwicklung, das ist jetzt keine Rocket Science, aber das ist halt nach dem Motto, aktuell sehen wir ja, dass Large Caps offensichtlich vom Markt gewollt werden. Und auch wenn unsere Philosophie eine andere ist, aber wenn der Markt halt Large Caps haben will und nachfragt, dann müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, okay, dann werden wir auch wir ein Large Cap Produkt auflegen. Und das ist unser neuestes Produkt, das ist der APO Medical Core. Core im Sinne von, das ist der Nukleus unseres Produktportfolios. Das ist der Einstiegsfonds mehr oder weniger. Und da sind die Large Caps dieser Welt drin, aber jetzt nicht 150, wie sie im Index sind, sondern die 30 bis 40 größten oder besten, nicht größten, sondern die besten Unternehmen, die wir halt für uns identifiziert haben, die am besten vom Wachstum des Gesundheitsmarktes partizipieren werden.
Herr Brüning, in 12 Minuten starten Ihre Roundtables. Haben wir noch die Zeit, um über Kapitalkonzentration zu sprechen?
Sehr gerne, das ist meine Bedeutung, da müssen die Roundtables warten.
Dankeschön. Also wir haben schon festgestellt im Vorfeld, dass wir beide Verfechter des aktiven Managements sind und die Kapitalmacht der großen ETF-Betreiber kritisch sehen. Vielleicht nehmen Sie einfach mit in Ihre Gedanken dazu.
Ja, also meine Theorie ist, und ich glaube, die ist recht nachhaltig auch, die Theorie der ETFs ist ja, dass eine Marktrendite einfach abspiegelt. Und Leuten, die sich halt nicht so mit dem Kapitalmarkt auskennen, die ein einfaches Produkt wollen, auch eine richtige Hilfe darstellt. Man erzielt mit dem ETF keine Outperformance, man erzielt aber auch keine größere Underperformance, mit Ausnahme der Kosten, die man hat. Das heißt, in der Theorie sind die Produkte super. In der Praxis ist es aber so, dass in den letzten Jahren halt die Volumina dieser Mittel halt dermaßen angewachsen sind, dass diese Flut, die in den Kapitalmarkt durch diese ETFs reingedrückt worden sind, halt extrem nach oben gegangen ist. Also die Bewertung der Kapitalmärkte, sieht man ja, sind extrem teuer geworden und die Marktrendite dadurch auch künstlich nach oben gezogen wird, weil jeder Bankberater seinen Kunden ETFs verkauft und zu jedem ersten und jedem 15. des Monats halt Milliarden in die Märkte reingeschoben werden. Die Marktrendite wird dadurch nach oben getrieben, ist gut, eigentlich ist es gut für die Anleger. Allerdings entkoppelt sich ja der Kapitalmarkt dadurch von den zugrunde liegenden Unternehmen, wo sie eigentlich investieren sollen, weil diese Unternehmen, die diese Marktrendite gar nicht mehr erwirtschaften können. Und ich habe eigentlich mal gelernt, dass ein Börsenindex so das Barometer der gesamtwirtschaftlichen Lage eines Landes ist. Das ist ja schon lange nicht mehr der Fall. Ich meine, wir fühlen uns seit, eigentlich haben wir immer das Gefühl, naja, so richtig gut geht es uns eigentlich ja nicht. Und die Weltwirtschaft duckelt so vor sich hin. Aber die Aktienmärkte gehen durch die Decke. Das ist natürlich geschuldet dieser passiven Produkte. Wenn man in die Top 10 Holdings der Unternehmen reinschaut, findet man immer Vanguard, State Street, BlackRock, die großen passiven Anbieter. Und wenn wir dann zum Thema ESG kommen, Governance, Entlastung des Vorstandes, Nachhaltigkeitsprojekte der Unternehmen, die passiven Produkte kümmern sich ja nicht darum. Die reichen ihre Milliarden Aktien zur Abstimmung ein, die stimmen im Sinne des Vorstandes und da tut sich nichts. Und das sind halt Faktoren, die mich halt zum Schluss kommen lassen, dass A, eine riesen Bubble am Kapitalmarkt, am Aktienmarkt entsteht. Und B, das ist halt aus sozialer Sicht, ökonomischer Sicht einfach kritisch zu betrachten ist, weil keine Kontrollfunktion über ETFs halt hergestellt wird.
Wie sehen Sie denn die Tatsache, dass einerseits der Indexanbieter MSCI World und andererseits der ESG-Anbieter darüber urteilt, ob denn diese Übermacht bei den Aktionären oder die Ausübung deren Einfluss, deren positiven Einfluss auf Governance kritisch zu sehen ist? Im Prinzip ist das ja ein riesen Interessenskonflikt.
Ja, total. Also deswegen wundert es mich, dass da noch niemand irgendwo mal hinter die Tür geguckt hat. Also da bin ich absolut bei Ihnen. Diesen Interessenkonflikt kann man auch gar nicht so richtig auflösen. Und die klassischen Indizes, und es war ja vor 2-3 Jahren, war es ja mal so, dass ESG halt ein Riesenthema war. Und ich, was ich persönlich auch begrüße, ich finde es super. Und die ESG-Unternehmen haben sich auch top entwickelt. Und dann, aus irgendeinem Grund, sind die Investments halt dann doch wieder nicht so toll gewesen. Mhm. Und die auch da wieder, die Regulatorik hat sehr stark eingegriffen. Dann ist man auch sehr stark wieder davon abgegangen. Und dann hört man von vielen Investoren, nee, ESG läuft da nicht, muss ich nicht investieren.
Ja.
Und das ist halt komplett absurd oder verwerflich, auch im Sinne von, wenn man tatsächlich am Kapitalmarkt Geld zur Verfügung hat, dann kann man was verändern. Und ich bin da vielleicht ein bisschen ethisch eingetrieben, aber ich finde, wir gehen da so ein bisschen roh mit unseren Möglichkeiten um. Und das treibt mich halt im Augenblick ein bisschen um und macht mich auch sauer, müde, ja, frustriert einfach.
Und letztlich geht es dann um die Frage, wie denn sozusagen eine wirtschaftlich reale Rendite in einem gemischten Aktienportfolio ohne diese Übergewichtung, ohne diese Ausbeulung im Technologiebereich und ohne diese Übergewichtung der großen, gigantischen Unternehmen eigentlich aussehen müsste. Ne? Und dann kann man sich irgendwelche Gleichgewichte in Indizes anschauen. Letzten Endes muss man sich ja zu dieser Fantasiewelt und zu dieser Blasenwelt ja parallel eine Benchmark schaffen.
Also Benchmark ist der Punkt. Ne? Ich meine, solange ich immer gucke, was der andere macht, wenn ich meine 5% habe, der andere macht aber 7% und ich bin sauer, dann ist ja der nächste Lemming-Effekt.
Ja.
Man sollte einfach vielleicht mal mit dem zufrieden sein, was man hat.
Ja.
Auch wenn ich zugeben muss, in unserem Bereich ist es natürlich schwierig, Erfolg zu messen. Keine Ahnung, wir haben jetzt seit 2005 gibt es den Appomattic Opportunities, der hat PA etwas über 8% gemacht. Wenn ein Kunde damit nicht zufrieden ist, dann weiß ich auch nicht, durch alle Phasen durch. Das ist eine gute Performance meiner Meinung nach. Wenn ein Wettbewerberfonds 9 gemacht hat, okay, Glückwunsch, aber es gibt auch genug Wettbewerberfonds, die weniger gemacht haben. Und dieses Benchmarking führt natürlich dazu, dass man immer guckt, was der andere hat.
Ja.
Und dementsprechend immer dieses Verlustrisiko, was uns da antreibt, und weniger das Chance wahrnehmen.
Also sowohl über dieses Thema rein philosophisch als auch über das Healthcare-Thema müssen wir nochmal reden. Ich danke Ihnen, Herr Brünen, ganz, ganz herzlich, dass Sie bei uns am Podcast-Tisch waren. Sie müssen jetzt sprinten zu Ihren Roundtables. Das hat Riesenspaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Dankeschön.
Danke, Hermes. Bis bald.